Ihr habt gesehen, erstmal möchte ich euch Gottes Segen wünschen im Namen Jesu, dass wir hier zusammenkommen dürfen und das Wort zu hören. Und ihr habt ja gesehen, dass die Helga wieder mitgekommen ist wegen der Kindergeschichte. Und sie hat gerade zu mir gesagt, diese Geschichte ist nur für Kinder. Das heißt, nicht für euch, aber ihr dürft gerne mit zuhören. Und ich bitte die Helga, nach vorne zu kommen. Danke für die Geschichte. Ich frage mich gerade, was du gemacht hättest, wenn 5 Kinder hier gewesen wären. Okay. Wärst ins Auto rausgegangen wahrscheinlich. Okay. Zu dem kindlichen, geistlichen Teil gehen wir jetzt zur festen Speise, wobei ich nicht sagen möchte, dass das gerade keine feste Speise war, über. Es wird in meinen Augen eine relativ ernste Predigt und ich möchte dazu sagen, sie ist in erster Linie, gilt sie mir. Ich möchte mit einem Bibeltext anfangen, der diese Thematik ein bisschen beschreibt. Also die Überschrift der Predigt ist, die erste Liebe verloren. Und diesen Ausdruck finden wir in der Offenbarung bei einer Gemeinde. Wir sprechen ja gerade über die Galater-Gemeinde in der Sabbatschule. Wir haben aber hier die Epheser-Gemeinde beschrieben, und zwar Offenbarung 2, Verse 2 und 3. Da wird diese Gemeinde beschrieben. Da heißt es, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel, und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren, und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Einen Vers weiter sagt dann Jesus, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Also wie sie gearbeitet haben am Anfang, sagen wir, da haben sie so wie in Vers 2 und 3 gehandelt, da hatten sie die erste Liebe noch. Und die Kennzeichen, woran man sieht, dass sie die erste Liebe noch hatten, finden wir darin, dass hier steht, Jesus sagt mal, ich kenne deine Werke, du hast dich bemüht, du warst geduldig, du hast das Böse nicht ertragen und so weiter. Also die Ephesus-Gemeinde wird ja in den Jahrhunderten durch beschrieben, dass das die erste Gemeinde ist, die wo das Denken der Gemeinden so war, wie hier beschrieben ist. Also man sagt ungefähr vom Zeitabschnitt im Jahr 31 bis zum Jahr 100. Das war also die Gemeinde nach Jesu Himmelfahrt. Und es heißt, sie haben sich bemüht, sie haben den Glauben ausgelebt und auch weitergegeben. Sie waren geduldig. Wenn also etwas nicht gleich funktioniert hat, wenn sie vielleicht Schiffbruch erlitten haben, haben sie nicht einfach aufgegeben, sondern sie waren geduldig und sind weitergegangen. Was hier noch beschrieben wird, alles, was zu ihnen getragen worden ist an neuen Lehren oder an Auslegungen, das wurde geprüft. Du hast die geprüft, die sich Apostel nennen, heißt es hier. Es heißt in Vers 3 noch, sie haben Schweres ertragen. Was war diese Schwere in diesen Jahrzehnten? Sie wurden verfolgt und man sagt, der Nero war einer der grausamsten. Er hat diese Christen damals auch als Fackeln benutzt. Also er hat sie mit Öl übergossen und dass er Licht hatte in der Nacht, im Garten hat er sie angezündet. Sie haben mit Löwen gekämpft, aber sie haben eigentlich gar nicht gekämpft, wird überliefert. Sie wurden nur in den Gladiatorenring gestellt und die Löwen, sie haben nichts gemacht, die Löwen haben sie einfach genommen und umgebracht. Und die Leute damals, die zugeschaut haben, die haben immer mehr ihre Lust dran verloren, weil sie praktisch nichts gemacht haben. Und da kann man schon sagen, wenn man so verfolgt wird, da hat man Schweres ertragen. Sie haben, wenn damals einer gesagt hat, er ist Christ, er gehört zu Jesus, dann hat es ihn wirklich was gekostet, teilweise sogar sein Leben. Und es heißt dann auch noch, sie sind nicht müde geworden. Ich habe ein paar Aussagen, die in diese Richtung gehen vom Geist der Weissagung. Da heißt es über diese Gemeinde, sie haben ernstlich danach getrachtet, das Wort Gottes zu verstehen und zu befolgen. Ihr höchstes Ziel war es, Seelen für Christus zu gewinnen. Und da steht ja auch noch, sie brannten vor dem Verlangen. Sie haben jemand gesehen oder viele in Jerusalem vor allen Dingen. Danach auch, wo es die Verfolgung war, ist es weiter nach außen gegangen und sie haben Gott gebeten, angefleht, schenk uns diese Leute. Und es wird auch beschrieben, sie hatten die sogenannte, wie es die Bibel oft sagt, kindliche Einfalt. Was heißt es? Sie haben gesagt, in der Bibel steht so, ob jetzt der allgemeine Zeitgeist was anders sagt, das interessiert sie nicht. Sie glaubten in kindlicher Einfalt alles, was der Herr sagt, ob sie es jetzt verstanden oder nicht. Wir können in der Apostelgeschichte auch noch lesen, dass sie Gott ständig gelobt haben. Ein Hinweis auf die Kindergeschichte. Denn sie haben sehr viel mit Gott erlebt. Und sie haben vor allen Dingen erlebt, dass Menschen, sehr viele Menschen gewonnen wurden, dadurch, dass ihr Herz sehr offen war. Der Herr hat bei vielen Gefahren geholfen. Der Herr hat ihr Leben geordnet. Und er sorgte für sie in allen Belangen. Und wenn es hart auf hart kam, da, selbst wenn es bis zum Tod kam, da hat Gott ihnen auch durchgeholfen und sie bis zum Ende bewahrt. Und es wird dann auch beschrieben, die Welt erkannte, dass sie mit Jesus waren. Jesus sagte ja, euer Licht kann nicht verborgen bleiben, wenn ihr ernst mit mir macht. Und das war auch der Grund, warum die Gemeinde ständig gewachsen ist. Apostelgeschichte sagt, sie waren ein Herz und eine Seele. Die anderen Menschen haben das gesehen, was für eine wunderbare Gemeinschaft, da möchte ich dazugehören. Einer ist für den anderen da. Und es heißt ja dann auch, Gott fügte täglich hinzu. Einmal wird von 3000 geredet, einmal von 5000. Gut, ich stelle mir das immer so vor, also ich denke mal, Jerusalem war damals ungefähr so groß wie Nürnberg von der Einwohnerzahl. An einem Tag 5000 in Nürnberg. Ich überlege mir immer, was machen wir mit diesen Leuten dann? Ja, haben wir so viel, dass wir sie lehren können? Aber das sorgt natürlich auch Gott dafür. In Nürnberg, wenn ich so vielleicht in einem Jahr, wenn überhaupt 20. Ja. Also in der heutigen Zeit ist es nicht mehr so wie damals. Und da ist es auch so gewesen, dass Gott ja gesagt hat, wenn du gläubig bist, dann hast du eine Gabe, dann bekommst du eine spezielle Gabe vom Herrn, um das Evangelium zu verbreiten. Und das haben diese Leute, diese Gläubigen, Brüder und Schwestern auch erkannt und die haben ihre Fähigkeiten eingesetzt. Keiner hat gesagt, ach, das kann ich nicht oder ich will nicht. Er hat es versucht und Gott hat es gesegnet, wenn es die Gabe war. Nicht immer erkennt man sie ja gleich. Ja. Und ich glaube, es war auch so, dass man ernstlich, also bei mir am Anfang war es so, ich habe nicht gewusst, was meine Gabe wäre. Und ich habe zu Gott fast geschrien, dass es mir zeigt. Und er hat es mir auch gezeigt. Ja. Und es wurden viele Gelegenheiten wahrgenommen. Man hat getan, so wie auch die Bibel sagt, was einem vor die Hände kommt. Das hat ja Gott vorbereitet. Gott schenkt hier Gelegenheiten und dadurch wurde man stark in Christus und sie waren völlig hingegeben. Sie haben alles Gott gegeben, um eben Jesus zu dienen. Und alles heißt wirklich alles. Das heißt nicht nur unsere Fähigkeiten, es heißt das Geld, es heißt die Arbeit, Hab und Gut, die Zeit, die Ehre, letztendlich das ganze Leben. Und von dieser Gemeinde konnte man wirklich sagen, ihre Liebe war sehr tief zu Jesus. Sie waren begeistert. Und sie haben ständig am Glauben zugenommen. Sie haben in der Frömmigkeit zugenommen. Das heißt ein gottgeweihtes Leben. Ihr Leben wurde immer reiner. Und es hat sich dann in ihrem Fleiß, im Eifer, in ihrer Begeisterung gezeigt. Aber es können einige jetzt sagen, naja, Offenbarung, Gemeinde Ephesus, das war damals. Aber die Bibel hat einen Grundsatz. Einige Dinge, wenn es der Zusammenhang zulässt, muss man nicht nur auf die damalige Zeit übertragen, sondern man kann sie auch gerade in der Offenbarung, über Jahrhunderte hinweg sehen, gerade wenn man von den Gemeinden spricht. Und man kann sie natürlich auch auf uns selbst übertragen, also auf jeden Einzelnen von uns. Und das möchte ich gerne heute tun. Wenn es heißt, Offenbarung 2, Vers 4, wie gesagt, es war eine, würde ich sagen, fast grandiose Gemeinde, wenn Gott 5000 Leute am Tag zufügt. Aber im Laufe der Zeit sagt er, ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wenn wir jetzt es uns fragen würden, ja, wie müsste ich erstmal erkennen, wie erkenne ich, dass ich meine erste Liebe verlassen habe? Es gibt da ein Wort im Bibelkommentar zu Jeremia 17,5, da wird von den Israeliten gesprochen. Da heißt es, die Verbindung, die die Israeliten mit den heidnischen Völkern eingingen, hatte zur Folge, dass sie die Identität als Gottes besonderes Volk verloren. Sie nahmen die sündigen Sitten derer an, mit denen sie die verbotenen Verbindungen eingegangen waren. Durch ihre Beziehung zu Weltmenschen verloren sie die erste Liebe und den Eifer für Gottes Sache. Die Vorteile, die sie sich erhofften, brachten nur Enttäuschung und viele Seelen gingen verloren. Und ich möchte, teilweise muss ich sagen, es ist auch aus meinem Leben teilweise gesprochen. Also ich oute mich jetzt ein bisschen, ja, dass man wirklich, wenn man gläubig ist, immer in der Gefahr steht, die erste Liebe zu verlieren. Und ich habe mal ein paar Dinge zusammengeschrieben, wie man erkennt, dass man die erste Liebe verloren hat. Erster Punkt, Gleichgültigkeit in geistlichen Dingen. Was meine ich damit? Man sagt, okay, ich bin im Glauben, ich bin Adventist, man macht es halt einfach so. Man geht am Sabbat in die Gemeinde, ich gehöre irgendwie dazu, ich bin da, wärme meinen Platz an, ich sage es ein bisschen überspitzt, und gehe dann wieder nach Hause und bin in dieser Zeit, wo ich hier in der Gemeinde bin, bin ich Adventist. Ich bin am siebten Tag Adventist, aber sonst mache ich das die Woche über, was ich möchte. Und ich sage mir, naja, ich bin ja in der Adventgemeinde, ich werde schon irgendwie errettet. Und diese herzliche Liebe, die vielleicht am Anfang bei der Bekehrung war, die ist gewichen. Und es ist mehr ein Mechanismus. Okay, am Sabbat, das ist eben ein Tag, da treffe ich die Geschwister. Aber so diese Herzlichkeit und weil ich es aus Liebe für Jesus mache, die ist verloren gegangen. Und das ist dann auch ein weiterer Grund, dass ich immer weniger Freude habe an geistlichen Dingen. Was meine ich damit? Bibelstudium zum Beispiel oder Gebet. Also diese Freude zu geistlichen Dingen ist kleiner. Ich lese vielleicht ab und zu die Bibel, aber die Freude ist kleiner wie zu anderen Dingen. Der Geist der Weltlichkeit wird genährt. Also man macht Andacht, aber vielleicht 20 Minuten und ich sage, ach, dann habe ich meinen Soll erfüllt für den heutigen Tag. Und Filme schauen, Computerspiele und so gefällt mir eigentlich besser. Das mache ich dann 3-4 Stunden. Und die Bibel sagt ja nicht umsonst, durch Anschauen, was du verwandelt. Und wenn, gut, ich sage mal, wenn man eine Predigt schaut, ist da jetzt nichts Verwerfliches dabei. Aber wenn ich das Böse anschaue, in was für einer Form auch immer, dann werde ich, ohne es zu merken, wieder ein kleines Stückchen mehr in Richtung Jesus Ferne verwandelt. Und einen Film 3 Stunden anschauen, das macht mir nichts aus. Aber 20 Minuten in der Bibel zu studieren und so, oh, da muss ich mich richtig zusammenreißen, wenn ich es überhaupt mache. Also das sind alles Kennzeichen, wo ich schon sehe, dass die erste Liebe sehr nachgelassen hat. Und in der heutigen Zeit, das schreibt übrigens auch der Geist der Weisheit, gibt es wenig wahre Frömmigkeit. Heute sagt man nicht mehr Frömmigkeit, weiß keiner mehr, was das ist. Es ist ein gottgeweihtes Leben, sagen wir so, dass wir alle Dinge eben Gott im Sinne Gottes tun. Der zweite Punkt, das baut letztendlich alles aufeinander auf, ist, dass man immer mehr selbstsüchtig wird. Man tut immer lieber das, was einem selbst gefällt, nicht was Gott gefällt. Das ist das sogenannte Lustprinzip. Wir haben ja auch, ich gehe mal auf einen Punkt an, den die meisten nicht so gerne hören. Das Thema Selbstbeherrschung steht ja auch in Frucht des Geistes, dass ein Punkt Selbstbeherrschung ist. Und es wird viel im Geist der Weissagung über Gesundheit, Gesundheitsprinzipien geschrieben. Und ach, Gott sieht es nicht so eng und nicht so wichtig. Aber da sollte man drüber nachdenken, warum das Gott einem gegeben hat. Und das gehört auch dazu. Nicht umsonst steht auch in der Bibel, wir sollen mit unserem Körper Gott preisen. Ein dritter Punkt, der ein sehr großer Punkt ist, ist, man möchte von den Menschen und von der Welt gelobt werden. Man möchte nicht krumm angeschaut werden. man sucht letztendlich nicht das Lob von Gott. Und da ist dann oft so die Gedanke, ja, alles ist relativ, Gott sieht es nicht so eng. Vielleicht, wenn es um den Sabbat geht, dass ich schon am Sabbat, wie gesagt, in die Gemeinde gehe, aber am Nachmittag, da höre ich eben nicht, wenn Gott sagt, ich soll nicht kaufen oder verkaufen und ich soll ja meine Freude haben und dann gehen wir eben Eis essen und so weiter. Gott sagt was anderes. Es ist sein Tag, heißt es. Es ist sein Tag, nicht unser Tag, aber wir sollen natürlich Freude dran haben. Und es muss man natürlich auch nach und nach lernen, was es heißt, den Sabbat in rechter Weise zu gestalten. Aber das sind viele, viele andere Bereiche. Ich kann auch in der Arbeit, kann ich genauso vom Sabbat reden, wenn mein Chef zu mir sagt, ja, kannst du mal am Sabbat das und das machen, dann kann ich mir auch einreden, ja, ich tue ja vielleicht was Gutes. Aber die Bibel sagt eindeutig, Arbeit im vierten Gebot, nicht mal deine Angestellten und so sollen zur Arbeit genötigt werden und man selbst soll es natürlich auch nicht machen. Und man kann sich das natürlich zurechtlegen. Ich kann auch heißes Eisen noch ansprechen, wenn Adventisten sagen, naja, man muss ja den Leuten helfen am Sabbat. Man darf ja am Sabbat Gutes tun und dann werde ich tue ja was Gutes, werde ich dann Krankenschwester oder Altenpflege. Das ist ganz klar, dass man den Leuten nicht sagen kann, ja, heute ist Sabbat, ihr kriegt jetzt nichts mehr zum Essen, ihr müsst jetzt bis Sonntag warten. Das ist logisch dass, und ihr müsst auch versorgt werden. Aber ich persönlich stelle mir die Frage, wenn ich am Sabbat in der oberen Position bin, als Altenpfleger sage ich mal, gut, dann kann ich wohl den Sabbat halten. Dann kann ich nur das Nötigste machen, was eben am Sabbat notwendig ist. Aber wenn ich in einer, sage ich mal, unteren Position bin und dann sagt eine Schwester zu mir, kauf mal Medikamente ein oder putz diesen Raum raus, wo ja die Bibel sagt, das kann man jedem anderen Tag machen, dann frage ich mich schon, ob ich diesen Beruf dann erwählen kann. Nur mal so zum Nachdenken etwas gebracht. Wie ihr damit selber umgeht, wie gesagt, das ist eure Sache, aber ich möchte nur das biblische Prinzip klar machen. Dann, was noch ein wichtiger Punkt ist, wie man erkennt, dass man vielleicht die erste Liebe verlassen hat, dass man eine Liebe zur Bequemlichkeit empfindet. Dass man sagt, ich kenne da die eine oder andere Gemeinde, da wird jemand gefragt, könntest du das und das und das machen? Und dann sagt man, ach nein, die anderen können es viel besser, lass es mal die Profis machen. Ja? Bei Gott gibt es keine Profis. Ja? Man ist mehr ein Konsument. Und das ist auch so eine gefährliche Geschichte. Wenn ich ein Konsument bin, komme in die Gemeinde, höre etwas und gehe dann wieder, dann ist es oft der Fall, nicht immer, aber dass man sehr streng ist mit den anderen, man zu Kritik neigt. Mir hat sogar einmal einer gesagt, er hat die Gabe der Kritik. Habe ich gesagt, habe ich gar nicht gewusst, dass sie gibt. Aber solche Gedanken kommen dann und man sucht nach Fehlern von anderen und man verurteilt oft andere, wenn die nicht mit den eigenen Ideen übereinstimmen, man ist sozusagen übergenau. Was sagt die Bibel? Mach nicht das, was du erkannt hast, zum Maßstab für andere. Weil das ist ja auch irgendwie logisch, wenn ich, der ich jetzt so, muss ich überlegen, 21 Jahre im Glauben bin oder 22 und einer ist 2 Wochen im Glauben, da kann ich doch nicht sagen, der muss denselben Stand geistlich haben wie ich. Und wenn er nicht macht, was ich sage, dann ist er verloren oder wird verdammt oder so. Aber das ist auch sehr oft, was ich erlebe in den Gemeinden. 5. Punkt, die Geschwister werden nicht geliebt. Warum nicht? Weil man die christliche Leiter, die steht im 2. Petrus 1, Verse 5 bis 7, weil man die christliche Leiter nicht erlaubt, dass Jesus sie an uns anwendet. Und da heißt es im Geist der Weissagung, wir sollen jede Sprosse gehen und die anderen sogar anfeuern, zu gehen. Habt ihr diese 8 Stufen schon mal durchgeschaut? Die erste Stufe ist der Glaube, dann Tugend, also gute Werke, und dann geht es immer weiter mit Erkenntnis Jesu, also Beziehung zu Jesu, Geduld, Selbstbeherrschung. Dann kommt gottseliges Leben oder Frömmigkeit. Und die vorletzte Stufe ist Liebe zu den Geschwistern. Das ist automatisch, dass man die Geschwister dann immer mehr ins Herz schließt. Und die letzte Stufe ist übrigens Liebe zu allen Menschen. Auch Liebe zu unseren Feinden. Und da denke ich mir dann auch immer, also es hängt ja von mir ab, lasse ich es zu, dass das passiert, versuche ich da einen Neuanfang zu machen, wenn es jetzt nicht so wäre? Ich kann mir dann auch überlegen, wenn ich diese Liebe zu den Geschwistern nicht entwickle oder zu dem einen oder anderen Bruder, kann ich mir vorstellen, dass er mit mir irgendwann im Himmel sein wird, in der Ewigkeit. Dann sagen mir manche Leute, na ja, der Himmel ist groß, ich kann da sein, er kann da sein, ich muss dem nicht begegnen. Diese Gedanken gibt es im Himmel nicht mehr. Ja, da gibt es keine negativen Gedanken, aber die dürfen wir uns vom Herrn hier nehmen lassen. Wir dürfen sie nehmen lassen. Dann das, was man nicht näher erklären muss, dass kein freudiges Geben mehr stattfindet. Ich gebe vielleicht schon was, aber ja, eigentlich den Zehner hätte ich gern für was anderes genommen. Aber gut, dass die Geschwister beruhigt sind, Gewissheit. Siebter Punkt, das Bewusstsein für Jesus und der Engel ist verloren. Das ist auch ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit der Drei-Engels-Botschaft. Da heißt es nämlich in der ersten Engelsbotschaft, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Also eine gewisse Ehrfurcht sollte auch da sein. Und ich erlebe auch immer wieder in den Gemeinden, gerade am Ende der Predigt, wo Leute vielleicht noch nachdenken wollen. Man ist sich nicht bewusst, dass Gott hier ist. Man ist sich nicht bewusst, dass Engel hier sind. Und dann, also ich sage jetzt nicht welche Gemeinde, eine halbe Minute nach Amen, dann geht's rund. Der redet von Computer, der redet von Dingen. Es wird laut, wird laut, wird laut. Und das können wir auch lernen, dass in diesem Bewusstsein, wenn wir da leben. Das heißt sogar, ich denke im Geist der Weissagung, ich weiß nicht genau, wo es steht, habe ich es gelesen, wenn wir uns immer bewusst machen, dass ein Engel an unserer Seite ist. Seid ihr euch heute bewusst? Ich weiß nicht, wie viele Leute das da sind, 25, 30, sind auch 30 Engel da, mindestens. Seid ihr euch dem bewusst? Seid ihr bewusst, dass Jesus da ist? Und wenn man sich das immer vorstellt, dann wird es sehr schwer zu sündigen auch, also bewusst zu sündigen. Und auch, wenn wir jetzt alle vor Gottes Thron wären, dann bin ich sicher, würden wir anders handeln und wir würden eine andere Ehrfurcht entwickeln. Dann achter Punkt, die Gebote werden als Beschränkungen empfunden. Nicht, wie es die Bibel eigentlich meint, als Verheißung. Die Bibel sagt nämlich, wenn du mit mir zusammenarbeitest, wirst du doch diese Dinge nicht mehr tun, die 10 Gebote. Das ist also eine Folge aus der Beziehung mit Jesus. Und wenn es vom Sabbat her jetzt gesehen, wenn es nicht als Verheißung gilt, der Sabbat, sondern nur, ach, bin ich froh, wenn er wieder zu Ende ist, dann kann ich wieder machen, was ich will, dann hat der Sabbat sein Ziel verfehlt. Und dazu ein Bibeltext, Epheser 2,10. Die Gelegenheiten des Himmels werden nicht wahrgenommen. Da heißt es ja, dass Gott uns was vorbereitet. Epheser 2,10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Was sind diese guten Werke? Also es ist auch von der Bibel abhängig, ob es ein gutes Werk ist oder nicht. Ich habe es, glaube ich, hier schon mal gesagt. Sagen wir, der Gerhard, spende 10.000 Euro an ein Krankenhaus. Ich spende auch 10.000 Euro an ein Krankenhaus. Ist es beides mal ein gutes Werk? Auf was? Die Motivation entscheidet. Wenn der Gerhard sagt, ihm tun die Kranken so leid und so, dann ist es ein gutes Werk. Wenn ich sage, ich möchte in der Zeitung stehen und andere sollen mich anschauen, ah, was ist denn das für ein Guter, dann ist es ein schlechtes Werk. Aber Gott, heißt es hier in dem Text, er legt uns Werke vor die Füße. Er legt uns Menschen vor die Füße, er legt Dinge, dass wir irgendjemand helfen können oder was auch immer. Und wir sollen darin wandeln. Vor der Schöpfung hat sich Gott schon da Gedanken gemacht. Und das soll man erkennen, es ist vielleicht auch ein wichtiges Gebet, dass Gott mir zeigt, welche Werke er heute oder auch die anderen Tage er für mich vorgelegt hat. Und so, wenn ich das nicht wahrnehme, hat auch viel mit Mission zu tun, da geht der Missionsgeist immer mehr verloren, dann kommen solche Gedanken wie, ach, am Nachmittag haben wir Missionssabbat, ich will lieber meinen Mittagsschlaf machen und so weiter. Und ja, diese mangelnde Anteilnahme an der Errettung von Seelen ist da mit angesprochen. Ja. Ich will lieber meine Zeit mit weltlichen Dingen verbringen. Einsatzfreudigkeit ist vorbei, kein, wie die Bibel auch sagt, heiliger Eifer. Und es kann natürlich dann auch so kommen, das habe ich im Bibelkreis mal gehört, da gab es jemand, der sagt, ich möchte schon Mission machen, aber ich mache das in der Nacht. Sie wirft dann Karten ein zu den Briefkästen, weil sie sagt, am Tag, wenn ich die einschmeiße, dann könnten mich Leute sehen und mich darauf ansprechen und dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Also man schämt sich des Evangeliums. Das sollte nicht so sein. Es ist doch die Wahrheit, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Und muss man, Paulus sagt in Römer 1, man muss sich da nicht schämen. Man hat es doch selber erlebt, was Gott alles machen kann. Und man sieht es auch in der Weltgeschichte, was das Evangelium, der Erlösungsplan und so, es wird immer deutlicher für jeden sichtbar. Und wie gesagt, man will nicht dumm angeschaut werden, man hat Angst vor Zurückweisung. Und ich glaube, man sollte sich wirklich heute die Frage stellen, jeder Einzelne von uns, ich als allererster, stimmt mein Verhalten mit dem gegebenen Licht, das Gott mir gesandt hat, überein? Zweite Frage, benutzt die Gemeinde heute die Erkenntnis der Wahrheit? Und ich glaube eher nicht. Weil die dritte Frage schließt sich dem an, warum wissen so wenige vom wahren Evangelium? Wenn immer so die Zeichen der Zeit beschrieben werden, wenn immer die Leute sagen, ja, Jesus kommt bald, dann werden immer die Zeichen von Matthäus 24 beschrieben, ja, Kriege und so weiter. Und das größte Zeichen, dass Jesus bald kommt, ist, dass das Evangelium schon fast weltweit verbreitet ist. Dann sage ich immer, was bedeutet es, das Evangelium weltweit verbreiten? Der Paulus hat mal in der Apostelgeschichte beschrieben, was das Evangelium alles beinhalten sollte, damit Leute sich entscheiden können, kann man sich leicht merken, Apostelgeschichte 24, Vers 25. Da hat er mit dem Felix debattiert, gesprochen und er hat ihm das Evangelium dargebracht. Und was für drei Punkte hat er ihm dargebracht? Vers 25. Als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und zu dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und er antwortete, für diesmal kannst du gehen, wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich widerrufen lassen. Also er hat ihn nicht widerrufen lassen. Aber Gerechtigkeit heißt Opfer Jesu, die Gerechtigkeit annehmen, nur durch Jesus kannst du errettet werden. Enthaltsamkeit ist Heiligung, Selbstbeherrschung, zukünftiges Gericht. Alle, die Jesus nicht haben, müssen ins Gericht. Man kann jetzt natürlich in Liebe sagen, ist klar. Aber das gehört zum Evangelium. Und wenn ich diesen Maßstab anlege, können heute viele Menschen eine vernünftige Entscheidung treffen, ob sie mit Jesus gehen oder nicht, mit diesem Maßstab. Ich glaube, das Evangelium ist wahrscheinlich noch nicht mal 1% weit. Also so Bruchstücke schon, aber dass Leute eine vernünftige Entscheidung treffen können, da sind wir noch sehr weit entfernt, sehr weit. Und man kann nicht sagen, die Welt ist erfüllt von der Lehre. Damals war es ja so, ihr habt Jerusalem erfüllt von der Lehre. Das kann man heute nicht sagen. Keiner kennt die Adventisten oder sehr wenige. Und man kann sich dann noch eine Frage stellen, die ist vielleicht ein bisschen hart, aber Paulus sagt, wer treu Jesus nachfolgt, der wird Verfolgung leiden. Warum gibt es heute, es gibt Verfolgung, aber relativ wenig. Warum gibt es keine Verfolgung? Meine Schlussfolgerung ist, viele hatten entweder noch nie die erste Liebe oder sie haben sie verloren. Und wir haben ja schon ein bisschen was gesagt, wie es dazu gekommen ist. Ich weiß von einer Schwester vor langer Zeit, hat sie gesagt, was die Geschwister zu ihr, wie sie zum Glauben gekommen ist, gesagt haben. Sie meinte, ja, du bist jetzt voll Feuer und du willst das machen und das und das. Und gerade die Älteren, sind nicht alle Älteren, aber ich sage, die lange im Glauben sind, die sagen, ja, mach mal halblang. Also wird immer ein bisschen zurückgezogen. Und werde du erst mal 5, 6 Jahre im Glauben, da wird es ja alles ruhiger. Ja, das war Also dieses Feuer, ich muss auch sagen, in meinem Leben, ich war aber, das waren jetzt nicht Geschwister, das war ich selber, muss ich auch sagen. Ja. Am Anfang konnte mich keiner zurückhalten, das Evangelium zu verkünden, egal wer es war. Ich sage nicht, dass das immer richtig war. Ich weiß von einer, da war ich am Anfang zu einer Party noch eingeladen, von meinen früheren Freunden, die ich hatte, und da habe ich mit einer gesprochen, ich glaube, 1,5 Stunden, die drei Engelsbotschaft, immer rein, 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 und dann sagt sie zu mir, jetzt muss ich aufhören, sie hat Kopfweh. Also das war bestimmt nicht das Beste. Ja? Und gerade in der Familie weiß ich, ja, da wird dann gesagt, oh, sowas wie du war noch nie da und wer bist du, dass du mich die ganze Zeit belehrst. Ich glaube, da muss man auch lernen. Man muss auch lernen, manchmal ruhig zu sein, wenn man gern was sagen möchte, auch wichtig. Aber da müssen wir viel mehr mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Aber dieses Feuer, das sollte nicht in uns erlöschen. Es ist also nicht zwangsläufig, was die Geschwister so denken manchmal, dass man die erste Liebe verliert. Denn je mehr Erkenntnis ich bekomme, je mehr ich mit Jesus zusammenlebe, desto inniger soll ja meine Beziehung sein. Ich habe mir sagen lassen, in der Ehe soll das ähnlich sein. Ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber also die Liebe zum Herrn sollte immer mehr sein. Und es sind, da sorgt schon der Teufel dafür, es sind versteckte Einflüsse am Werk, die einen anderen Geist auf einmal im Denken zulassen. Und wenn ich dem Geist nachgebe, dann passiert es so. Und es führt dann dazu, Jesus sagt ja in Lukas 9,23, wir sollen unser Ich wie oft kreuzigen? 7x7, nein, sagt er jetzt hier nicht, das ist immer die Vergebung. Also es wird nur täglich, steht da, ja. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, Lukas 9,23, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und das Kreuz bedeutet auch, Jesus sagt ja, die Beziehung mit mir ist das Entscheidende. Wie bekomme ich die Beziehung? Mich mit seinem Wort zu beschäftigen, indem ich mir etwas von ihm sagen lasse und dass ich mit ihm rede. Und was bedeutet jetzt Kreuzigen? Ich sage mal, ich fange in der Früh um 6:30 zu arbeiten an. Und da möchte ich mich noch duschen, da möchte ich noch essen und ein bisschen habe ich noch zum Laufen. Und da muss ich mich entscheiden, um 5 Uhr aufzustehen, dass ich noch Gemeinschaft mit Jesus habe. Aber mir passiert es genauso, zu meiner Schande. Um 5 Uhr schellt der Wecker. Das Kreuzigen würde jetzt bedeuten, ich stehe auf, ich möchte Gemeinschaft mit Jesus haben. Aber ich möchte lieber noch 10 Minuten mich hinlegen. Und diese 10 Minuten weiß ich, dann wache ich irgendwann nochmal auf, dann ist 5.35 Uhr oder so und dann habe ich noch 5 Minuten für Jesus, ja, und dann gleich duschen, essen, raus an die Arbeit und das ärgert mich dann. Ich kann es vielleicht am Nachmittag nachholen, aber wer macht das schon? Manche, dann kommt man vom Hundertsten in Tausende und das muss ich noch machen und so weiter. Früh ist die beste Zeit und unsere Beziehung mit Jesus ist das Entscheidende, ja. Das ist auch Kreuzigung. Oder alle Dinge, die gegen Gott sprechen, was im täglichen Leben auf uns einprasselt, muss ich entscheiden, ob ich mein Ich will vielleicht was anderes, möchte schön dastehen, möchte die Ehre von Menschen, möchte andere nicht verletzen, möchte grundsätzlich nicht, aber Jesus hat, ich sage mal in Anführungsstrichen, andere verletzen müssen, weil er seine Prinzipien eben gelebt hat. Was noch zum Kreuzigen gehört, dass ich meine Gaben nicht gebrauchen möchte, haben wir schon erwähnt. Dann Theorien anzunehmen, die mit meinem Denken übereinstimmen. Das ist ja heute gang und gäbe, sage ich mal, in der Heiligung. Ja, muss man alles nicht so eng sehen. Heute Homosexualität. Ja, das sind ja auch nur Menschen. Das ist richtig, Gott liebt die Homosexuellen, aber er hasst die Sünde der Homosexualität. Es ist ihm ein Gräuel, steht drin. Es ist eine Krankheit. Solche Menschen können nicht errettet werden, wenn sie da bleiben. Das muss uns auch Liebe zu den Geschöpfen. Es ist so, das sind nicht meine Worte. Ihr könnt jetzt mich danach steinigen, aber es sagt Gott, nicht ich. Oder über das Wesen Gottes allgemein. Gott ist die Liebe, er rettet alle. Das ist einfach nicht biblisch. Ihr müsst euch mal vorstellen, Gott möchte jeden erretten. Und es gibt nur eine Möglichkeit, dass Leute errettet werden. Das ist, den Erlösungsplan anzunehmen. Es hängt alles an Jesus. Es werden ganz wenige Leute auch ohne Jesus errettet, die die Erkenntnis eben nicht hatten. Gott macht es immer so, wie du Erkenntnis hast und wie du es ausgelebt hast. Aber er versucht alles in irgendeiner Weise mit jedem kleinsten Fitzelchen. Ich habe schon gehört, dass Leute aus dem Schlamm irgendwie an einem Jesuskarri gezogen haben und eingeschickt haben, die sind zum Glauben gekommen. Aber er versucht alles, irgendwie die Menschen zu ihm zu bringen, in eine Beziehung mit ihm zu bringen, damit sie errettet werden. Aber diese Dinge, die heute so geschehen und von unseren Regierungen leider auch befürwortet werden, die können Leute nicht erretten. Das ist vielleicht im Allgemeingeist, ist es vielleicht üblich zu sagen, ja, das sind halt die Neigungen und so weiter. Aber laut Bibel nicht. Bibel macht da eine ganz klare Trennung. Und auch, ja, das haben wir schon erwähnt, Gesundheitsbotschaft, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Und es ist dann auch so, logischerweise, die Liebe untereinander und zu Gott lässt dann immer mehr nach, wenn ich diese Kreuzigung, diese tägliche Kreuzung nicht in Anspruch nehme. Man gibt den Versuchungen Satans immer mehr nach. Er geht ja umher wie ein brüllender Löwe und versucht jeden irgendwie in seine Schlinge zu ziehen. Und glaubt mir, der Satan, der kennt die Bibel besser als wir und er kennt uns besser als wir. Er weiß ganz genau, was er mit uns machen kann, um uns zu versuchen, da auf dem Holzweg zu bringen. Und dann geht es immer weiter, man wird gleichgültig gegenüber Sünden, man sieht die Sünde nicht mehr als Sünde, Entschuldigungen für Sünden werden gesucht, man macht sich mit der Sünde nicht bewusst, wie sehr man Jesus verletzt. Dann entstehen Meinungsverschiedenheiten, man gestattet es, dass schlechte Wesenszüge ausgelebt werden, auch das ist ein großer Punkt in der Gemeinde, wenn Brüder und Schwestern aufeinander losgehen oder wenn sie verbal und schreien und so weiter, das sind nicht die Züge Jesu. Da spricht nicht Jesus aus jemandem. Manchmal sagen sie, das ist heiliger Zorn, aber das sagt die Bibel was anderes, was heiliger Zorn ist. Und man schaut auf andere, anstatt sich selbst zu beurteilen. Ich garantiere euch, wenn ihr auf euch selber schaut, dann habt ihr keine Zeit, auf andere zu schauen. Dann habt ihr genug mit euch selbst zu tun. Und dann müsst ihr euch auch nicht über andere dann ärgern. Und das Denken entwickelt man immer so weiter und weiter. Und dann kommen wir zu dem Punkt, der in Matthäus 24 beschrieben ist. Da gibt es ja am Ende von der Endzeitrede Jesu, werden ja die paar Knechte miteinander verglichen. Ab Vers 48, also Matthäus 24, 48 bis 51. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Also letztendlich wird jemand, der so handelt, die Mitknechte werden geschlagen, also die Treuen werden geschlagen. Aber wer das macht, der zählt laut Bibel zu einem Heuchler. Sie sagen nicht, dass Jesus nicht wiederkommt. Sie sagen aber, lange, lange Zeit noch. Sie bereiten sich nicht auf das Ereignis vor, wo uns die Bibel sagt, wir sollen uns darauf vorbereiten. Und es heißt eben, sie kämpfen sogar gegen die Treuen. Und warum? Weil die Treuen durch ihr Leben mit Gott zeigen, dass sie die Sünden in ihrem Leben noch haben. Und das hat man nicht gerne, wenn das jemand zeigt. Selbst ohne Worte wird es gezeigt. Dann, die Bibel sagt, die Sünde der letzten Zeit, wir haben schon einige Dinge angesprochen, ich werde nicht mehr näher darauf eingehen, man liebt das Vergnügen mehr als Gott. Das ist die Sünde der letzten Zeit, eine Sünde der letzten Zeit. Und Vergnügen ist ja alles. Fernsehen, Essen, was auch immer. Wenn man die Sünde, wenn man das Vergnügen mehr liebt als Gott. Was auch schon angedeutet wurde heute in verschiedenen, ob in der Sabbatschule oder in der Kindergeschichte, man denkt nicht zurück an die ganzen Segnungen, die einem der Herr gab. Das wird immer wieder erwähnt. Wir lesen dazu 5. Mose 6. Ab Vers 10. 5. Mose 6, ab Vers 10. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser, voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast, und wenn du isst und satt geworden bist, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Also dieses Denken, ja, das kommt ja alles von mir, ich arbeite ja dafür und so weiter, das ist nicht biblisch. Das schenkt nämlich einem alles Gott. Heute denken vielleicht viele, ja, wir leben in Deutschland und ich habe ja alles. Und ja, ob das im Herrn, ich bin halt zufällig jetzt hier und jetzt genieße ich. Aber man denkt vielleicht, man braucht den Herrn nicht, muss man nicht mehr so viel beten. Ich glaube, gerade in Deutschland muss man sehr viel beten. Und wir sollten da die Dankbarkeit entwickeln. Für was können wir hier alles dankbar sein? Erstens schon mal, dass wir Frieden haben. Ist nicht selbstverständlich. Würde es euch gefallen, wenn ihr immer die Angst haben müsstet, dass da irgendwie Polizei jetzt reinkommt und 20 von euch verhaftet, ins Verhör nimmt? So, haben wir nicht, habe ich noch nie erlebt. Togo ein bisschen ansatzweise, aber das kann man vernachlässigen. Seid ihr euch bewusst, dass wir in einem Land sind, wo es genügend Wasser gibt? Viele haben entweder verunreinigendes Wasser oder ganz, ganz wenig und müssen damit auskommen. Wir haben Wohnraum, können uns alles einrichten, haben die meisten am Arbeit, wir haben Wärme. Wir können uns aussuchen, was wir essen. Wir überlegen mit Ernährungsplänen und so, wie wir den Körper am besten versorgen können. Wir dürfen das, aber wir gebrauchen es leider nicht. Viele essen nur das, was ihnen gefällt. Und diese ganzen Segnungen, da gibt es noch viel, viel mehr, die sollten wir uns bewusst machen, was es für ein Vorrecht ist, hier zu leben. Und dann von der Arbeit her besonders gesehen, viele sagen heute, ja, ich muss ja Geld verdienen, habe Familie und so weiter. Ich bin in der Arbeit so eingespannt, dass ich fast nichts mehr mit Jesus machen kann. Ich kann zum Beispiel keine Sabbatschule vorbereiten, weil ich ja bis abends um 9 Uhr arbeiten muss und dann habe ich noch eine halbe Stunde Zeit, esse ich noch kurz und dann gehe ich ins Bett. Gott sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das Wichtigste ist nicht die Arbeit. Und interessanterweise ist es auch noch so, habe ich mir sagen lassen, dass sogar der Satan die Religion gebraucht, um Leute von der Beziehung zu Jesus wegzuführen. Was meine ich damit? Dass Prediger so eingespannt sind, die alles Mögliche machen, aber ihre Beziehung zu Jesus nicht vertiefen. Das, also Emilio Knechtle ist da für mich ein sehr großes Vorbild, wie er sagt, bis 11 Uhr nimmt er keinen Anruf an. Ob das jetzt jeder machen muss, weil er war Erweckungsprediger, ist schon verstorben. Und dann sagte er, studiere den Korintherbrief und dann betet er. Und er hat 3 Stunden Gemeinschaft mit Jesus und dann kann er mächtig wirken. Und der Luther sagt ja auch, ich habe heute keine Zeit, jetzt bete ich erstmal 2 Stunden. Also selbst das, also die Arbeit, glaube ich, hält heute auch sehr viele zurück. Gut, wie kann ich die erste Liebe zurückgewinnen? Da gibt es zum Abschluss ein paar Tipps, die uns Jesus gibt, wieder Offenbarung 2. Da sind ja immer die Offenbarungen, die gemeint sind, immer so aufgebaut. Zustand wird gezeigt, dann die Segnungen, wie man es ändern kann. Offenbarung 2, Vers 5. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, du wirst nicht mehr zu Gottes Gemeinde gehören. Also hier heißt es, wir sollen darüber nachdenken, wie es früher war, reuevoll zu unserem früheren Verhalten zurückkehren. Was heißt es reuevoll? Buße tun. Erkennen, ich bitte also den Herrn, dass er es mir zeigt, wenn es so ist. Bekennen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und lassen. Also umkehren, wieder gut machen. Und ich denke, es ist gut, gerade wenn man die Offenbarung auch die anderen Gemeinden mit dazu schaut, dass man gerade in der heutigen Zeit Gott bittet und dass er uns unsere Fehler zeigt und nicht das Denken entwickeln, es passt schon alles. Das ist ganz gefährlich. Denke daran und tue die erste Gesinnung. Beim Geist der Weissagung wird beschrieben, es gibt nichts Schlimmeres, als dass wir vergessen, was Gott in der Vergangenheit für uns getan hat, wie er uns die Wege so geleitet hat. Denken wir daran, wie unser Friede am Anfang war, wie wir Freude hatten. Wie wir Freude hatten, schon fast nicht erwarten können, konnten mit den Geschwistern wieder zusammen zu sein. Der David, auch er hatte diese Probleme. Im Psalm 139, 23 sagt er, erforsche mich und zeig mir, was nicht in Ordnung ist. Also die Bibel sagt uns, auch Psalm 51, wir sollen uns von Jesus waschen lassen, wir sollen sein Blut wieder annehmen, wir sollen uns reinigen lassen durch den Heiligen Geist und Jesus wieder alles geben, Geld, materielle Dinge, Körper, Talente und so weiter. Viel Zeit mit ihm verbringen. Viel Zeit mit ihm bedeutet auch viel Heiligen Geist zu bekommen, viel Segen für sich und andere zu bekommen. Und in allem, was man erkannt hat, gehorsam sein. In allem, was man erkannt hat, Jesus treu bleiben. Ob es in der Arbeit ist, ob es in der Familie ist, ob es mit dem Zehnten ist, was auch immer. Und bitte trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet nicht danach, Pläne zu machen, wie ihr viel Geld bekommt, wie ihr viel Ehre oder Stellung bekommt. Das kann alles kommen, aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und vor allen Dingen die Arbeit, Seelen zu Christus zu führen. Wie gesagt, es kann alles Mögliche sein. Jeder auf seine Weise. Es kann sein, Briefe zu schreiben. Es kann sein, am Missionstisch zu arbeiten, Bücher an Arbeitskollegen weiterzugeben. Also letztendlich die Werke, die Gott für uns vorbereitet hat. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann heißt es, wenn ich die erste Liebe verliere und nicht mehr zurückbekomme, dann verliere ich alles. Dann kann ich nicht gerettet werden. Und ich sage nochmal, die Predigt, die ihr jetzt gehört habt, ist in erster Linie an mich gerichtet. Aber mein Aufruf an euch ist, dass wir wieder zur ersten Liebe zurückfinden, wenn sie verloren gegangen ist. Und die sie haben, dass sie aufpassen, diese erste Liebe nicht zu verlieren. Dass wir Gott wieder an erste Stelle setzen, dass wir wieder ernst machen, dass wir zurückdenken, wie der Anfang unseres Glaubenslebens war, als wir alles wagten, koste es, was es wolle, manche mehr, manche weniger. Und dass wir diese Beziehung zu Jesus immer mehr vertiefen. Denn das, sagt die Bibel, ist das ewige Leben. Dass sie dich und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das bedeutet eine tiefe Beziehung. In diesem Sinne bitte ich den Segen von euch für den Herrn und dass wir da gemeinsam weitergehen. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken für dein kräftiges Wort, für den Geist der Weissagung, dass du die ganze Weltgeschichte in der Hand hast, dass du unser einzelnes Leben in der Hand hast und immer auch Zustände in der Gemeinde und im einzelnen Leben beschreibst, die gut sind, aber auch die verbesserungswürdig sind. So danken wir dir, dass wir sehen können, dass es auch viel mit Liebe zu tun hat und dass du uns, die wir vielleicht die erste Liebe verloren haben, wieder zur ersten Liebe zurückbringen möchtest. Bitte schenke Gnade, dass du uns hilfst, dass wir nach und nach unser Leben wieder so überdenken und umgestalten lassen, dass es dir zur Verherrlichung und Ehre dient. Und schenke bitte auch Gnade, die erste Liebe haben, dass sie sie nicht verlieren, sondern die anderen anstecken. Und dass jeder Einzelne seinen Teil dazu beiträgt und ernst macht, dass Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. Dass wir so, wie du es am Anfang in Epheser beschrieben hast, so eine Gemeinde immer mehr werden und du immer mehr schicken kannst und die Welt bald gewandt wird und dieser ganze Schlamassel, der hier auf der Erde ist, bald zu Ende gehen kann. So danken wir dir für deine gnadenreichen Worte und schenke Führung und Leitung, dass wir es in deinem Sinne umsetzen. Dein Wille soll geschehen. Und wir danken, dass du es getan hast. Amen.